Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling, Huanying Nimen Lai. Und zunächst vielen Dank, dass sich doch einige Leute bei mir gemeldet haben und gefragt haben, Erik, ist alles in Ordnung bei dir? Das Ganze hat einen eher, schon traurigen Hintergrund, denn die Provinz, in der ich aktuell bin, oder die Stadt, nochmal der Hinweis, die Stadt heißt Guangzhou, die Provinz Guangdong, die hat es ja bis in die deutschen Medien geschafft und das nicht, weil hier gerade die Canton Fair ist oder weil hier Yihang vor kurzem die erste Fluglizenz für bemannte Drohnen weltweit bekommen hat. Nein, es war aufgrund von Regenfällen. Hier hat böse Regenfälle ist noch untertrieben. Es gab hier einen Tornado, der tatsächlich auch Menschenleben gefordert hat. Man muss dazu sagen, das war eher im Norden der Stadt. Da sind 4 Menschen ums Leben gekommen und auch in den Tagen zuvor schon aufgrund von Fluten in der Provinz einige Leute ums Leben gekommen, vermisst, wurden über 100.000 Leute evakuiert. Also auch eine ganz große Aktion hier in der Provinz. Und womit die härtesten Überschwemmungen, die es hier gab seit den 1950er Jahren in einigen Teilen der Provinz. Bei mir im Stadtzentrum war das okay. Also hier war kein Tornado. Man muss sagen, es regnet einfach nur sehr, sehr viel. Das beeinflusst einem zwar im privaten Leben, aber ist jetzt im Vergleich zu dem, was dort an Schicksalen teilweise nicht wenige Kilometer entfernt von mir passiert ist. Natürlich eine absolute Lappalie. Und hier ist es einfach nur so, dass es viel regnet und es ist ein Stück weit normal, da es Regenzeit ist. Es ist immer so ein paar Wochen. Das ist jedes Jahr hier so. Aber sagen eigentlich alle, dieses Jahr ist einfach extrem hier, was runtergekommen ist. Und auch man merkt irgendwie so, es ist schon ein bisschen komisch. Also ich habe ja ein bisschen Erfahrung. Ich war ja schon in Asien, in Thailand, Kambodscha zu Regenzeiten. Also das ist schon was anderes, als wenn es bei uns ein bisschen stärker regnet. Aber hier ist es einfach so unglaublich unbeständig. Und dann habe ich hier noch diese Temperaturschwankungen in Thailand oder so. Wenn ich dort bin, habe ich ja trotzdem relativ warmes, tropisches Klima. Hier allerdings subtropisch, so ein ganz komischer Mischmasch, dass sich das immer wieder adaptiert. Da habe ich relativ warme eigentlich. Also es kühlt sich jetzt nicht mehr brutal ab. Heute ist sehr, sehr frisch, aber es geht nicht mehr unter die 25 Grad sozusagen. Wärmt sich aber dann auch unglaublich schnell wieder auf, hohe Luftfeuchtigkeit. Und ja, das Resultat ist, dass im Prinzip alle Menschen gefühlt krank, verschnupft sind, weil man da eben erst damit umgehen muss, weil ich eben auch dann zum Beispiel ständig diesen Wechsel habe zwischen Klimaanlage drin, draußen, dann gehe ich irgendwie in die U-Bahn rein, dann bin ich wieder in einem Gebäude drin. Und wer jetzt sagt, ja, mach doch die Klimaanlagen aus. Das ist leider nicht ganz so einfach, allein schon wegen der Luftfeuchtigkeit, weil du brauchst die Klimaanlagen nicht nur für die Wärme, das vergessen manche. Gefühlt sind ja alle krank, außer mir. Ich will natürlich Podcast machen, heute auch wieder aufnehmen zu einer ganz besonderen Episode, aber ich will nicht sagen, dass es jetzt eine Spezialfolge ist, denn heute ist Tag der Arbeit, 1. Mai, auch in China. Ich habe ein bisschen mehr Zeit, weil meine Sprachschule heute geschlossen ist und deshalb ja heute auch schon vormittags. Draußen ist es super ruhig hier. Es arbeiten schon viele, aber es sind eben nur die Servicebereiche. Alles, was heute mit Büro zu tun hat und Schule und Uni und so weiter, das hat zu. Und das merkst du natürlich beim Verkehr auf der Straße. Insgesamt viel, viel weniger los. Aber ich war heute schon morgen im Fitnessstudio und muss sagen, ja, die Geschäfte haben natürlich ganz normal auf. Also in Asien gibt es keine Feiertage bei den Geschäften. Das ist was Europäisches. Und deshalb heute, wie gesagt, kann ich morgens hier schon aufnehmen. Es ist ruhig und angenehm. Und der Mai, der 1. Mai ist tatsächlich auch ein internationaler Feiertag in fast jedem Land. Also wer jetzt glaubt, ja, jetzt haben die Chinesen auch unsere Feiertage noch kopiert und geklaut. Nein, also das ist im Prinzip, hat es schon teilweise natürlich in Europa seinen Ursprung. War früher so ein bisschen eigentlich der Anfang auch des Frühlingsfestes, noch so in der alten Welt. Und dann im 19. Jahrhundert hat sich das so ein bisschen zur Arbeiterbewegung gewandelt. Und natürlich, gut, dann muss man sagen, ist China da auch nicht weit sozusagen als sozialistisches Land und hat sich das dann auch irgendwann angeeignet, hat diesen Feiertag auch angenommen. Natürlich traditionell steht er vor allem auch im Zeichen von Arbeitnehmerbewegungen, von Demonstrationen, von Gewerkschaften und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist natürlich in China nicht ganz so. Ich habe jetzt hier noch nicht so viele Demonstrationen gesehen und ich behaupte auch, hier in Guangzhou wird es ein bisschen ruhiger als in Berlin. Ganz vereinfacht gesagt ist es ja auch so, dass die Arbeitnehmer, sprich auch die Gewerkschaften, die überhaupt keine Plattform haben, gibt es ja auch gar nicht. Also es ist einfach dahin begründet, dass im Prinzip die Partei alles verhindert, was sozusagen eine starke Opposition ist. Ob das jetzt die Kirche ist, die wird zugelassen. Du kannst hier ein freier Christ sein, völlig okay, aber du könntest niemals mit der Kirche irgendwie eine große Macht ausüben. Und dasselbe gilt eben auch für Gewerkschaften zum Beispiel. Da würde man sich niemals sozusagen da überhaupt auch nur der Gefahr ausgeben, dass dort irgendwie solche starke Verbände entstehen, die dann auch Einfluss haben auf Politik und auf Wirtschaft. Das wird es hier niemals geben. Und ganz interessant in China ist, dass ursprünglich dieser Mai-Feiertag oder die Feiertage sogar 3 Tage waren und heute allerdings nur noch 1 Tag sind, nämlich genau heute der 1. Mai. Es gibt dann aber den 2., 3. Mai, also das hängt ein bisschen vom Jahr ab, aber dieses Jahr sind es im Prinzip Brückentage, die dann frei sind. Das sind aber keine richtigen Feiertage, sondern die müssen kompensiert werden. Und das ist etwas sehr Spezielles für China. Das gibt es aus meiner Sicht so in keinem anderen Land. Lasst mich gerne wissen, falls ihr eins kennt. Ich habe mich hier unterhalten mit anderen Asiaten. Bei denen gibt es das nicht. Auch ein Japaner, ein Koreaner. Der hat gesagt, bei ihnen ist das nicht der Fall. Du musst dann an den Wochenenden vor- und nacharbeiten. Und auch bei uns in der Sprachschule, wir haben morgen und übermorgen auch geschlossen, haben aber letzten Sonntag schon Unterricht gehabt und nächsten Samstag. Finden die anderen nicht so gut. Für mir ist es eigentlich völlig egal. Also ich gehe dort gerne hin und ich bezahle ja auch einiges. Und von daher ist es für mich nicht so das Problem, aber für viele ist es natürlich unglaublich komisch, weil sie das überhaupt nicht kennen am Wochenende. Und als ich dann hier sonntags hier unterwegs war und die U-Bahn einfach rappelvoll war mit Arbeitern, dachte ich so, wow, also das ist wirklich einzigartig, das ist wirklich China, dass sie da so ein Konzept letztendlich aufziehen und sagen, nee, also wir geben euch nur einen richtigen Feiertag, den Rest müsst ihr schon irgendwie sozusagen anderweitig kompensieren. Ja, ganz interessant, da sind wir heute beim Thema, was ich eigentlich anlässlich des 1. Mai so ein bisschen adressieren möchte. Und das ist die Arbeit. Wie hart arbeitet denn China? Wie sieht es denn da aus? Wie ist die Einstellung? Wie sieht das Leben aus? Ist das wirklich so, wie wir uns das teilweise vorstellen, überhart? Oder ist es einfach hart, aber unproduktiv? Und dazu erstmal so ein bisschen, was ich gerade schon angesprochen habe, der Urlaub, das ist ja mal schon mal ein Hinweis, wie viel arbeiten denn die Menschen? Und da muss man sagen, dass wir natürlich in Deutschland eine sehr angenehme Situation haben, wenn ich es mit China vergleiche. Ich glaube, nur Belgien hat noch mehr bezahlten Urlaub und generell in Asien haben die Leute viel weniger. Und da ist China auch keine Ausnahme. Es hängt ganz oft so ein bisschen davon ab, wie lange man schon arbeitet. In China ist es so, wenn du wirklich neu in die Arbeitswelt eintauchst, dann hast du als Arbeitnehmer nur einen Anspruch auf 5 Tage Urlaub im gesamten Jahr. Erst ab 10 Jahren Arbeit geht es dann hoch auf 10 Tage und ab 20 Jahren bist du dann bei 15 Tagen. Ja? Dann hast du noch natürlich die Feiertage. In China habe ich 11 Feiertage. Da zählen jetzt solche wie der 1. Mai dazu. Ja? Und das heißt, wenn du hier neu in die Arbeitswelt einsteigst, dann kommst du gerade mal auf 16 Tage Urlaub im gesamten Jahr. Als Top oder als Senior sozusagen bist du dann bei 26. In Deutschland kommen wir ungefähr auf 40. Die meisten Firmen geben 30 Tage und dann hast du 10 Feiertage ungefähr, also 40. Und das ist dann ungefähr 2,5-mal so viel wie eben hier der Einstiegskandidat. Natürlich können die Firmen mehr geben, es zum Beispiel so viele internationale Firmen, beispielsweise deutsche Firmen, die geben dann den Leuten von Anfang an 15 Tage oder so, was immer noch gerade mal die Hälfte ist von dem, was sie in Deutschland kriegen würden. Aber weil sie es natürlich ein bisschen kulturell anpassen und vielleicht so auch als Anreiz. Also da muss man schon mal ganz klar sagen, was das angeht, ist generell in China durch viel, viel weniger geboten. Und das gilt übrigens auch für alles andere, was ihr euch vorstellen könnt. Elternzeit. Also Elternzeit, das gibt es hier quasi überhaupt nicht. Also für Väter sowieso nicht. Das wäre sehr komisch. Auch für Mutterschutz, das ist viel, viel, viel kürzer als in Deutschland. Oder wenn ihr extra Sachen wollt, wie ich mache jetzt mal ein Sabbatical, was ja in Deutschland eher unterstützt wird. Boah, das seid ihr raus. Also da müsste schon wirklich absolut top sein. Unglaublich wichtig, dass man das irgendwie zulässt. Also das ist einfach komplett anders. Und ich habe das auch festgestellt, als ich dann hier, ich war ja früher auch in einem Angestelltenverhältnis und war aber viel schon in Asien unterwegs, habe quasi meinen kompletten Jahresurlaub immer rausgehauen für meine Asienreisen. Und mir war das irgendwann auch ziemlich peinlich, wenn man sich mit Leuten unterhält und die sagen, ja, wie du arbeitest, bist jetzt hier 4 Wochen, 5 Wochen unterwegs. Gut, man muss also sagen, ich konnte mit meinen Chefs immer ganz gut umgehen und die haben das natürlich auch, ich will nicht sagen, gefördert, aber sie haben es unterstützt. Ich war dann zum Beispiel auch mal in Taiwan, würde sich auch für einen Sprachaufenthalt, für 5 Wochen waren das, glaube ich, Aber ja, also das ist einem eher dann unangenehm, weil man natürlich merkt, wow, die Leute hier, die sparen sich das für den Mund ab, die haben dann irgendwie 2 Wochen im Jahr und müssen dann das alles raushauen. Wir haben eigentlich diese Situation. Ja, das erstmal wirklich nur zum Urlauben. Jetzt die Frage, okay, wie sieht denn das Arbeitsleben aus? Und klar, hier muss man ein bisschen verallgemeinern. Es ist natürlich auch so, ein Unternehmer ist immer ein bisschen anders aufgestellt als ein Arbeitnehmer. Ich würde sagen, bei Unternehmer würde ich jetzt ganz keine großen sozusagen Unterschiede hier ausmachen wollen, weil es was sehr Individuelles. Wir sehen natürlich viele erfolgreiche Firmen in China, Startups oder auch mittlerweile große Player, die aus dem Unternehmertum hervorgegangen sind, wo man sagt, okay, die arbeiten oder haben natürlich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Aber das machen die Amerikaner genauso und ich behaupte, das machen grundsätzlich auch die Deutschen so, dass wir da deutlich weniger zu bieten haben, hat aus meiner Sicht auch ein paar andere Gründe. Also ich würde nicht sagen, dass der deutsche Unternehmer ja irgendwie weniger Disziplin, weniger Motivation hat, weniger arbeitet per se als ein chinesischer Unternehmer. So, deshalb müssen wir ein bisschen mehr auf das Angestelltenverhältnis schauen. Und da gibt es natürlich dann schon Unterschiede. Auch da ist es so, man muss sagen, allgemein ist es so, dass in ostasiatischen Ländern die Leute, gerade Geschäftsleute oder auch Leute im IT-Bereich oder auch Kaufleute und so weiter, mehr arbeiten. Die haben mehr Druck. Das hängt einmal damit zusammen, dass es ganz hierarchischer ist und die Leute einfach auch mehr weitergeben müssen an ihre Chefs. Sie müssen einfach mehr Bereitschaft zeigen. Das andere ist, dass sie sich zum Beispiel auch ein Netzwerk ein Stück weit aufbauen müssen, was viel, viel wichtiger ist. Da kann ich nicht einfach sagen, 18 Uhr fällt der Stift oder bei manchen auch 16 Uhr. Ich habe jetzt hier nur noch das Privatleben. Das funktioniert so in China nicht. Ja? Vor allem, wenn du auch noch einigermaßen Fuß fassen willst, wenn du einigermaßen Ambitionen hast, dann musst du ein Stück weit diese Beziehung, Guanxi, vielleicht mache ich da nochmal eine extra Folge irgendwann, musst du natürlich fördern, geht gar nicht anders. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil der Geschäftswelt, aber auch innerhalb einer Firma. In China ist es so, die übertreiben es nicht ganz so wie die Japaner. In Japan ist es noch stärker. Japan, würde ich auch sagen, ist von der Arbeitskultur, was ich so gehört habe, mit das Krasseste, was wir uns so vorstellen können. Ganz klar ist, ich habe nicht in Japan gearbeitet oder so, aber das ist relativ bekannt. Da gibt es sogar einen Begriff, fürs sozusagen Arbeiten, fürs Todarbeiten. Karo-shi, ich habe mir so angeschaut, ich wusste gar nicht, wie gut mein Japanisch ist. Also im Chinesischen, die Schriftzeichen sind mehr oder weniger gleich. Es gibt ja einige Schriftzeichen im Japanischen, die aus dem Chinesischen kommen. Und bei diesem Wort ist es eben genau so. Aber im Chinesischen heißt es dann Golao-shi, also sozusagen übers Arbeiten hinaus und dann sterben. Aber in China ist es jetzt nicht so ein Thema. Aber im Japanischen ist der Begriff eben bekannter. Also würde ich sagen, da ist Japan schon über China, was das angeht. Aber auch in China ist es so, dass du natürlich einfach da viel mehr Druck hast. Ich würde sagen, der Unterschied eigentlich ist vor allem, dass du in China, wie soll ich denn sagen, du musst mehr Bereitschaft zeigen im Sinne von, ich muss pragmatischer, flexibler sein. Das heißt sowohl im Arbeitsalltag, dass ich flexibler reagieren muss, spontaner bin, agiler, wie man so schön sagt, dass ich da einfach auch auf irgendwelche Anfragen schneller reagieren muss, auf Bereitschaft zeigen muss. Und das geht aber dann auch natürlich wieder über diese normale Arbeitszeit hinaus, dass ich eben abends, wenn mich mein Chef noch irgendwas fragt, kann ich dann antworte. Und das habe ich natürlich in anderen Teilen der Erde nicht so. Da ist es so, entweder habe ich sogar 2 Handys, das eine ist dann aus, oder ich muss das nicht machen, vor allem eben nicht auf Unternehmen. Also ein Manager, wenn jetzt einige zu sagen, also Erik, das ist bei uns doch ganz genauso, du hast wohl noch nie richtig gearbeitet. Doch, glaub mir, ich weiß genau, wie das läuft. Es ist eben so, dass im Westen diese Manager, die müssen normalerweise auch diese Bereitschaft zeigen. Ansonsten sind sie wahrscheinlich relativ schnell keine Manager mehr oder haben keine Chance, hochzukommen. Aber in China ist es eben so, dass auch der kleine Angestellte mit seinen 5 Tagen Urlaub das leisten muss. Ansonsten hat er ein Problem. Ja, das wird einfach erwartet. Das ist nichts, was dann positiv irgendwo großartig hervorgehoben wird. Und das heißt, die Leute hier stehen einfach viel mehr dauerhaft unter Strom, weil sie eben diesen Druck haben, ja, weil es eben auch einfach so normal ist ein Stück, weil dass du dich da gar nicht so einfach rausziehen kannst, ja. Und in China ist ein Begriff hier ganz prägend, das ist dieses 996. Das heißt sozusagen, dass du von 9 bis 9 arbeitest, also im Büro bist, ja. Wie gesagt, wir reden nicht von Minus, Plus, was du noch irgendwie nebenbei an Nachrichten oder so verschickst, sondern dass du wirklich sagst, von 9 bis 9 bist du im Büro. Und die 6 steht dann für 6 Tage die Woche. Also kommst du insgesamt auf 12 Arbeitsstunden pro Tag. Und das mal 6, da sind wir dann bei 72 Stunden pro Woche. Das kommt eher so ein bisschen aus der IT-Welt. Also vor allem Alibaba und so weiter haben das geprägt. Und auch da ist es natürlich so, dass es jetzt kein ganz großer Unterschied ist zu einem Unternehmen in den USA im Silicon Valley. Also auch da sind diese Unternehmen ja nicht mit Work-Life-Balance so erfolgreich geworden. Das ist auch klar. Ja? Also es ist kein Alleinstellungsmerkmal von China. Aber in China gibt es eben relativ viele von diesen Unternehmen mittlerweile. Und da ist es gang und gäbe. Und das hat auch viel Kritik verursacht, weil es natürlich ja nicht nur dieses, ich arbeite mich zu Tode, aber es hat nicht dafür gesorgt, dass viele Leute einfach überarbeitet sind, übermüdet, krank. Das fällt natürlich auf. Suizide und so weiter. Das sind alles hier schon auch Probleme, die man wahrgenommen hat und die dann auch vor allem aus gewissen Bewegungen online und so weiter sich aufgeschaukelt haben, wo das dann als moderne Sklaverei bezeichnet wird. Und das ist natürlich immer die Frage, ja, auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite zahlen natürlich auch viele von diesen Unternehmen sehr gute Gehälter. Und dann ist das schon so ein Problem, weil es mittlerweile auch ein Stück weit Tradition ist, das irgendwie zu machen. Und viele Unternehmen das fordern, viele Arbeitnehmer es eben auch mitmachen. Und dann hast du gar nicht so die Möglichkeit, da zu wählen. Wenn du eben eine gute Firma willst, einen guten Job willst, dann musst du da ein Stück weit mitmachen. Ja, warum musst du mitmachen? Ja, weil du natürlich sonst raus bist. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei uns hast du im Westen einfach viel mehr Arbeitnehmerschutz. Hier ist es so, dass du ohnehin viel mehr Fluktuation hast. Also in Japan zum Beispiel nochmal der Vergleich, sind die Leute auch loyaler den Firmen gegenüber, die bleiben oft bei einer Firma für immer. In China ist es nicht so. In China ist man eigentlich nur Personen gegenüber loyal. Und hier ist es so, ich weiß es von Leuten, die im HR-Bereich arbeiten, da relativ gute Verbindungen. Und die sagen auch ganz klar, die haben viel höhere Ziele, einfach für eine natürliche Fluktuation zu sorgen. Also da werden einfach Mitarbeiter viel schneller ausgetauscht. Und das heißt, ja, ich habe ja gesagt, du fängst hier relativ klein an, was Urlaub angeht, auch was Gehälter angeht übrigens, aber du hast dann die Chance, sehr schnell hochzukommen. Und das nutzt natürlich die Firmen aus. Ja? Die wollen natürlich die Geschwindigkeit hochhalten, die wollen Kosten reduzieren und die wollen Top-Leute. Und was sie dann machen, ist, dass sie eben das einfordern, die Leute gleichzeitig merken, okay, es funktioniert. Das ist übrigens ein großer Unterschied zum Westen, wo in vielen Firmen du eigentlich keine Chance hast, weil immer mit Erfahrung argumentiert wird. Hier wird viel mehr mit Leistung argumentiert. Das heißt aber, du wirst teilweise wirklich ausgesaugt, weil du kannst dieses Tempo nicht ewig mitgehen, diesen Druck, das funktioniert einfach nicht. Also für 95% der Menschen. Es gibt einige Maschinen unter uns, die können das vielleicht, aber die meisten können es nicht. Ja. So. Und die werden eben ausgenutzt. Manche von denen schaffen es dann auch hoch, aber die werden auch relativ schnell wieder fallen gelassen, wenn sie aus irgendeinem Grund eben nicht mitkommen. Und das ist natürlich schon ein Problem, was man einfach mal so ganz klar festhalten muss. Wenn wir jetzt gucken, wie viel arbeiten denn wirklich die Chinesen? Ja, es ist ein bisschen schwer. Also ich habe da versucht, mir einfach mal so weltweit auch anzuschauen, wer arbeitet denn besonders viel. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht ganz so einfach, weil dann kommen zum Beispiel, wann ganz oft in der Statistik, die ich gesehen habe, war Mexiko sehr weit oben, Griechenland sehr weit oben, die jetzt nicht unbedingt, das ist nicht despektierlich gemeint, aber die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie unbedingt die Top-Malocher unserer Erde sind. Deswegen, ich habe mir jetzt verschiedene Sachen angeschaut und habe hier jetzt 2 Statistiken, die ich für relativ glaubwürdig halte, vor allem decken sich auch mit anderen, wo ich aber mal so ein bisschen vergleiche, wie viel arbeitet wer und wie. Das eine ist hier, also da geht es nur um China, dieses von Wind, und das andere ist von der International Labour Organization. Da habe ich dann verschiedene Länder. Und da ist es so, dass, also ich rede so von den Ländern, die wirklich interessant sind, dass Indien zum Beispiel 47,7 Stunden pro Woche arbeitet, damit noch vor China liegt. Die kommen auf 46,1 und das deckt, wie gesagt, mit der China-Statistik. Und da sehen wir, dass wir immer noch so einen leichten Anstieg haben. 2018 waren wir so bei 46 und das ging jetzt aber in letzter Zeit nochmal ein bisschen hoch. Und danach kommen viele andere asiatische Länder, zum Beispiel Südkorea bei 37,9. Japan bei 36,6 hat mich ein bisschen überrascht. Hätte ich jetzt höher geschätzt. Wie gesagt, man darf das nicht, immer die Frage, was wer wie angibt. Ja, in Japan kann es eben sein, dass zum Beispiel diese Extrazeit, die ich irgendwo beim Chef in der Bar verbringe, die aber auch nicht wirklich angenehm ist, dass ich die hier nicht mit einkalkuliere, gehe ich mal davon aus. Ja. Die USA kommen dann auf 36,4, also knapp unter Japan, und in Deutschland kommen wir dann auf 34,3. Also nochmal ein deutliches Stück, das ist ungefähr ein Drittel unter China. Ja, würde ich sagen, passt, so kann man so sagen. Also dass man schon ganz klar sieht, in Europa arbeiten die Leute generell weniger. Natürlich, und das ist jetzt so ein kritischer Punkt, ich kenne immer die Aussagen, dass man sagt, ja, Moment, aber in Deutschland arbeiten wir aber ja viel effizienter. Das kannst du ja gar nicht vergleichen. Wenn wir 8 Stunden im Büro sind, arbeiten wir. In China ist es ja ganz anders. Ist schwierig, solche Aussagen. Also ich weiß natürlich, was ihr meint, weil, also zum einen ist es so, man kann nicht 12 Stunden am Tag konzentriert am Stück arbeiten oder so. Ja, das ist ganz klar, geht nicht, weiß man. Das ist wissenschaftlich gut untersucht. Selbst bei 7-8 Stunden ist es schwierig, aber das geht natürlich effizienter. Ja, also insofern, ja, ist ein valider Punkt. Aber jetzt zu glauben, dass alle Asiaten, wenn sie 12 Stunden im Büro sind, einen faulen Lenz schieben und nur 2 Stunden arbeiten und den Rest sozusagen nur ihre Zeit absitzen, ist natürlich auch nicht korrekt. Ich glaube, das wisst ihr auch. Kann man nicht ganz so sagen. Es gibt natürlich den Faktor, dass du halt gucken musst, okay, erst wenn der Chef geht, gehe ich auch. Oder dass du halt diese Bereitschaft zeigst und so weiter. Aber es ist schon so, dass die Leute insgesamt hier eine andere Arbeitseinstellung haben und auch aus meiner Sicht mehr arbeiten. Ja. Dann gibt es natürlich auch den Vorwurf, dass die, also jetzt nicht unbedingt faulen sind, weil sie einfach nicht so effizient sind. Also ich kenne ganz oft Leute, die immer zu mir sagen, ah ja, aber die Chinesen, ich arbeite mit Chinesen zusammen, Erik, die blicken ja nichts, die raffen ja nichts. Auch da muss man wirklich aufpassen. Also wenn man sieht, wie erfolgreich China gerade ist, bei einigen Unternehmen, bei der Entwicklung, ist, glaube ich, auch klar, dass hier keine Idioten arbeiten generell, dass es keine Tibetanten sind. Man muss natürlich mal gucken, für wen arbeitest du eigentlich und warum sind vielleicht bei dir die Asiaten nicht so fähig wie in anderen Unternehmen. Das darf man auch nicht vergessen. Und dass natürlich auch kulturelle Aspekte eine Rolle spielen, dass vielleicht Chinesen nicht direkt zugeben, dass sie was nicht verstanden haben und so weiter. Ja, das ist dann eher wieder ein anderer Faktor. Ich weiß aber natürlich, was ihr meint. Ich kenne das auch natürlich in Zusammenarbeit mit anderen Asiaten in meinem Angestelltenverhältnis. Früher war es, sei es Chinesen, Inder, wo man auch manchmal das Gefühl hat, irgendwie kommt da nicht so viel bei rum. Man muss aber da sehr aufpassen und soll jetzt nicht sagen, okay, die müssen ja automatisch viel mehr arbeiten, weil da ist ja die Produktivität viel geringer, der Output. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich denke, da ist es schwer, das so zu verallgemeinern. Ja. Was sind aber im Prinzip so ein bisschen auch die Resultate dieses harten Arbeitslebens? Ja, so habe ich ja gerade gesagt, du hast enormen Druck, du hast trotzdem relativ hohe Anwesenheitspflicht. Übrigens, das vielleicht noch, das habe ich vorhin vergessen. Also was natürlich auch so ein Unterschied ist, zum Beispiel bei den großen Firmen, wie wenn ich jetzt Google Alibaba vergleiche, ist, dass in China hast du noch viel mehr diesen Kontrollmechanismus, dass viel mehr erwartet wird, dass du auch zum Beispiel von der Firma arbeitest. Ja, das ist im Westen schon ein bisschen weiter fortgeschritten, wo zum Beispiel das Arbeiten von zu Hause und so weiter mehr gefördert wird. War auch bei Covid ein ganz großer Faktor, dass dann viele angefangen haben zu sagen, also wenn du von daheim arbeitest, dann mach bitte die Kamera an, dass ich auch sehe, dass du arbeitest. Also das ist so ein bisschen so ein Vertrauensding, ja. Und da ist eben auch genau das ein Problem, dass die Chinesen hier nicht so die Flexibilität haben und einfach viel mehr, die werden jetzt nicht per se immer von ihrem Chef überwacht, aber es muss aber viel mehr gezeigt werden, dass du arbeitest, ja, dass du wirklich leistest. Und das ist natürlich auch ein Faktor, wo man sagt, okay, das nimmt jetzt nicht unbedingt den Druck raus, ja. Jemand, der bei Google hart arbeitet, hat da vielleicht, ich nehme jetzt immer Google, ja, nehmen wir einfach Silicon Valley oder auch, können auch deutsche Unternehmen sein, ja. Der hat da vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten. Das ist ja schon in China ein Faktor. Es bessert sich. Es bessert sich auch hier, was man so hört, aber es ist eben nicht auf dem Niveau vom Westen. Sicherlich was, wo China auch vom Westen mal lernen kann. Das kann man ja auch einfach mal so sagen. So, was sind jetzt aber so Faktoren? Ich habe einen schon mal genannt in einer anderen Folge. Viele sagen halt, okay, weißt du was, da bin ich raus, habe ich keine Lust mehr drauf, zahlt sich nicht aus, ich weiß eh nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Irgendwie, ja, Familie ist eh schwer und so richtig Lust habe ich eh nicht und ein Haus kaufen hier, irgendwie Immobilienpreise. Dann gibt es eben das Tangping, das heißt übersetzt flach liegen, habe ich, wie gesagt, schon mal gesagt, heißt einfach, ich resigniere so ein bisschen, so eine leichte hedonistische Einstellung, sage, ich bin da raus, ich mache mein eigenes Ding, aber ich muss jetzt hier nicht bis zum Abwinken malochen. Dann gibt es noch den Trend, dass viele in die Staatskonzerne reingehen. das ist so ein bisschen, was ich gesagt habe, in Staatskonzernen hast du oft viel mehr Sicherheit, attraktivere Kontrakte in Bezug auf deine Gewissheit, relativ gute Gehälter. Deshalb sind die Staatskonzerne in China oft auch zu Recht so verrufen, was ihre Rentabilität angeht, weil sie eben sehr, sehr viel zahlen, vergleichsweise aber weniger leisten als jetzt ein privates, komplett privates Unternehmen. Also viele Staatskonzerne sind ja auch nur halbstaatlich, aber wisst, glaube ich, was ich meine. Und da haben wir einen Trend und der ist erschreckend ähnlich zu Deutschland, dass ganz viele Leute wieder für den Staat arbeiten wollen. Nicht für die Privatwirtschaft, sondern für den Staat, weil sie genau das eben sehen. Sie sagen, hey, es lohnt sich für mich einfach nicht. Es ist viel zu viel Aufwand. Ich sehe, wie anderen Leuten damit Probleme bereitet werden. Für mich ist ein anderer Weg besser. Ist natürlich nicht für besonders ambitionierte Menschen. Kann man, glaube ich, auch sagen. Ist eher so für die, die halt ein gemütlicheres Leben wollen. Völlig legitim, keine Kritik. Aber es ist natürlich nicht für die, die wirklich hoch hinaus wollen. Und wenn alle für Staatskonzerne arbeiten, wissen wir, wird es problematisch, denn das meiste Wachstum, das gilt für Deutschland, das gilt für China, das gilt für die USA, kommt aus der Privatwirtschaft und sicherlich nicht vom Staat. Ja, und dann gibt es eigentlich schon eine dritte interessante Option für einige Chinesen und das ist natürlich ganz klar, dass ich ins Ausland gehe. Also ich kann bei mir im Inland sagen, okay, ich arbeite irgendwie weniger oder anders oder ich arbeite für jemand anders, aber ich kann auch sagen, hey, warum gehe ich nicht ins Ausland? Die arbeiten ja weniger. Und das ist schon ein Punkt. Ja, also viele machen das bis heute. Viele studieren ja auch im Ausland und stehen dann eigentlich vor dieser Wahl. Und das ist ganz interessant, dass die Rückkehrer nach China momentan wieder höher sind. Also es kommen viele zurück nach China. Also ein bisschen, also China ist nicht so schlimm und unattraktiv, sonst würden nicht so viele Chinesen wieder zurück nach China kommen. Aber es ist schon so, dass einige natürlich auch überlegen, ob sie das machen. Jetzt komme ich so ein bisschen zu meinem, ja, ich sage mal, sehr interessantes Fazit. Und das ist eine Interpretation. Deswegen mag ich diesen Podcast auch so sehr, weil ich natürlich selbst dadurch oft Gedanken kreisen lasse, reflektiere. Es ist ganz oft so, dass Leute nach Asien kommen, Asien, also zum Reisen zum Beispiel, Asien mögen, vielleicht auch schon ein paar Wochen mehr für eine Geschäftsreise oder bei mir war es zum Beispiel damals ein Praktikum und die sagen, wow, Asien ist ja toll. Die oft aber damit eigentlich eher so das Leben meinen. Also natürlich unglaublich aufregend. Also für die meisten Europäer ist Asien aufregender als jetzt für die Asiaten Europa. Geht's einfach so. Ja, hier passiert einfach viel mehr und es ist ein bisschen chaotischer. Das ist natürlich auch eine Form von Exotik und Abwechslung. So. Und viele sagen dann, oh, ich möchte hier arbeiten. Ging mir übrigens ganz genauso. Also ich bin jetzt eigentlich das Paradebeispiel. Die sagen, ich möchte hier hin, ich möchte für eine Firma arbeiten, ich möchte hier leben. Ja, was sie eigentlich sagen wollen, ich möchte hier leben, das Leben genießen. Aber sie müssen natürlich dann am Ende vielleicht oftmals einen Job suchen. Und dann hier relativ schnell desillusioniert werden in Bezug auf die Realität, die eben ist, ich muss sehr, sehr viel arbeiten und kriege dafür meistens sehr, sehr wenig. Es gibt natürlich Leute, die hier mit sehr attraktiven Verträgen ausgestattet sind. Das ist dann ein temporäres Ding, okay. Aber das funktioniert meistens nicht ewig. Und selbst da ist es natürlich so, dass du oft dann auch auf große Hürden triffst. Ja, so umgedreht ist es so, dass viele Asiaten nach Europa kommen, oder die können auch die USA nehmen, reisen, sagen, ja, schöne Reise, aber leben möchte ich hier nicht, weil ich merke schon nach einer Woche, also das Essen, das passt mir nicht und irgendwie, also es ist nicht so bequem, ich kann mir nicht ständig ein Taxi holen und irgendwie ist alles hier so ein bisschen, abends hat alles schon zu, relativ schnell und geht eigentlich so das asiatische Leben ganz klar bevorzugen gegenüber dem, was wir in Europa haben, weil sie einfach gewohnt sind, ja. Umgedreht ist aber dann so, dass ganz viele die Arbeitswelt im Westen wesentlich mehr schätzen. Auch da ist es vielleicht so, dass sie mal ein Praktikum, sie haben studiert, sagen wir mal in Deutschland, haben ein Praktikum gemacht und denken so, oh, das war aber ein bisschen entspannter als das Praktikum, was ich in Shanghai gemacht habe, wo ich als Praktikant irgendwie 60 Stunden arbeiten musste. Oder die einfach auch mal für Geschäftsreisen oder so da ist oder was auch immer, die auf irgendeinem Wege sozusagen mal probieren, die Arbeitswelt kosten sozusagen, ja. Und dann merken, wow, es ist vielleicht für mich angenehmer, dort zu arbeiten. Und das heißt, ganz viele kommen fürs Arbeiten dann in den Westen, weil insgesamt, ich sag mal, die Durchschnittslöhne, also wenn ich wirklich sage, was arbeite ich effektiv, dass sozusagen der reale Stundenlohn wesentlich höher ist. Also auch angepasst schon an die Lebenskosten. Ja, ich weiß natürlich, dass die Lebenskosten bei uns im Westen höher sind, ist mir auch klar. Aber auch wenn ich das alles mal mit rausbreche, ja, dann ist es schon so, dass diese Arbeitswelt für viele Asiaten in Europa wesentlich attraktiver sind. Ja, natürlich nicht ganz einfach, so einen Job immer zu bekommen, aber dass wir eigentlich da so eine Bewegung haben. Umgedreht ist es eben so, dass ganz viele in Asien eigentlich nicht länger arbeiten wollen, weil es dort deutlich anders ist. Ja, also der klassische Job ist ja auch Lehrer. Ja, viele gehen ja nach Asien, weil sie eben relativ einfach so einen Job bekommen. Da ist es so, das kann sehr, sehr entspannt sein, ja, wenn du in Thailand Lehrer bist oder so. Aber in China ist es auch nicht so. In China musst du als Lehrer sehr, sehr, sehr viel machen. Ja, das ist nicht so einfach. Da musst du dich mit Eltern auseinandersetzen. Da musst du sehr, sehr viele Hausaufgaben korrigieren. Das ist kein unbedingt ganz einfacher, super relaxter Job, ja. Und das gilt natürlich in Bürojobs noch viel, viel mehr. Und deshalb ist es dann so, dass am Ende gar nicht so viel unbedingt hier arbeiten wollen. Leben, reisen, ja, aber eben nicht arbeiten. Umgedreht ist es für Asiaten oftmals sehr, sehr lukrativ, wenn sie mit dieser kulturellen Komponente klarkommen. Ja, ihr wisst, das Leben am Ende ist, das ist das deutsche Wort für Trade-off, ist im Prinzip ein Kompromiss. Ja, das ist ganz oft so. Aber die Leute können natürlich selbst wählen, was für sie auch in einzelnen Phasen des Lebens vielleicht höhere Priorität genießt, was für sie auch generell vielleicht im Leben höheren Stellenwert hat, ja, und was dann für sie in der Phase wichtig ist und was sie dann machen können. Und ganz interessant ist, so ein bisschen zu beobachten, auch aus meiner Erfahrung aus und was ich so mitbekomme von anderen Leuten. Ich kenne eben viele, die auch Asiaten hier in Europa gearbeitet haben und umgedreht. Also das ist so ein bisschen, wie ich das Ganze auf den Punkt runterbrechen würde. Ja, das war's von mir heute am Tag der Arbeit. Ich gucke jetzt hier gerade, es ist 10 Uhr morgens und ich habe schon relativ viel geleistet am Tag der Arbeit. Das passt ja irgendwie auch. Habe heute natürlich, dadurch, dass ich keinen Sprachunterricht habe, habe ich ein bisschen mehr Luft morgens und habe dann abends weniger, was ich machen muss. Aber sonst ist für mich eigentlich ein ziemlich normaler Tag. Die nächsten Tage ist so, hier reisen ja viele, das mache ich nicht, weil eben das ganze Land reist, aber ich werde natürlich das nutzen und werde in Guangzhou mir einiges anschauen, weil oft ist es so, dass die Städte dann eher ein bisschen leerer sind. Ich werde wahrscheinlich auf die Canton Fair gehen, werde ein paar Leute treffen, werde mir auch, wenn der Regen jetzt ein bisschen weniger geworden ist, einige Stadtteile ein bisschen anschauen. Also ich nutze natürlich die Zeit, genieße es auch, dass ich ein bisschen mehr Luft habe und natürlich auch einige strategische Dinge ausarbeiten. Also langweilig ist mir hier natürlich in Guangzhou zu keiner Zeit. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Xia. Hui. Xian.